Dieses Mindset, aufs volle Risiko zu gehen, das kann man auch eigentlich nur haben, wenn man relativ sicher ist. Das heißt, ich empfehle gar nicht allen, wahllos zu gründen. Ich hatte schon so viele Gespräche mit Kollegen, auch früher, die immer anfingen zu weinen bei den kleinsten Widerständen. Und ich hätte die am liebsten geschüttelt und gesagt, hör auf zu weinen. Es wird alles gut, du musst einfach weitermachen.
Herzlich willkommen im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und ich habe heute Elisabeth Lorange vor dem Mikro. Sie ist Co-Gründerin und Chief Commercial Officer von Oxolo, einem KI-Startup für Videoproduktion. Und wir werden heute über ihre Erfahrungen in der KI- und Tech-Branche sprechen, welche Tipps sie in Sachen Karriere und Unternehmensgründung für dich als Zuhörerin hat und wie sie Herausforderungen damit auch überwunden hat. Hi Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir starten so ein bisschen chronologisch mit deinem Werdegang, also vom Jurastudium über verschiedene berufliche Stationen, ja dann auch in Startups, im Venture Capital Business. Bist du jetzt Co-Gründerin und CCO bei Oxolo? Trainingsvideos auf Knopfdruck. Wie hat sich dein Weg rückblickend geformt und welche Faktoren haben deine Entscheidung beeinflusst?
Ich glaube, so grundsätzlich lässt sich sagen, ich habe über die Frage tatsächlich lange nachgedacht, dass ich immer danach gestrebt habe, interessante Dinge zu tun und mit interessanten Leuten zusammenzuarbeiten und am Puls der Zeit zu sein. Das heißt, mich hat Jura relativ schnell gelangweilt, zumal wenn man Transaktionen macht, ist es immer das Gleiche, immer mehr oder weniger. Aber in Tech, es entwickelt sich schnell alles weiter. Und ich fand es spannend, letztlich am Puls der Zeit, also mitten im Leben zu sein. Und es hat sich, glaube ich, vor 10 Jahren ein gewisser Wandel eingestellt. Das heißt, dass es nicht mehr so cool war, für Investment oder im Investment Banking zu arbeiten. Das waren ja so die beiden Karrieren, glaube ich, die vor allen Dingen Männer angestrebt haben. Entweder haben die Law gemacht, dann M&A oder eben Investment Banking. Und der Shift fand dann statt zu eher Tech. Das heißt, dort wird auch in den USA nach wie vor das meiste Geld verdient. Dort finden die interessantesten Unterhaltungen, Transaktionen, keine Ahnung, alles statt. Und letztlich sind dort auch die größten Talente so. Alle, wie in den USA würde es heißen, alle, die AAA sind dann irgendwann in Tech gegangen. Und das Ganze ist dann, ich würde sagen, ab 2010, ungefähr 2009, 2010, dann fing es an, hier rüber zu schwappen, erst in Berlin und dann ist es irgendwann auch nach Hamburg gekommen. So, und mein Umfeld hat erst auch Jura studiert und dann haben meine Freunde alle angefangen zu gründen und sind nach Berlin gegangen. Und letztlich fand ich das so interessant, dass ich gedacht hatte, ich möchte auch, ich habe auch viel mehr Interesse an Technologien, an der Zukunft, an interessanten Menschen, die international tätig sind, als in einer Kanzlei, verstaubten Kanzlei zu sitzen und Gutachten zu schreiben.
Okay, also immer so ein bisschen links und rechts geguckt. Also habe ich das jetzt rausgehört und USA auch so ein bisschen als Visionstreiber. Wie war das dann, als du nach deinem Studium auch in Deutschland wieder warst? Soweit ich richtig informiert bin, hast du da erstmal in der Interior-Branche gearbeitet, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe einen Amerikaner geheiratet. Das heißt, ich habe einige Zeit in den USA, in Miami und dann in New York gewohnt und bin dann nach dem Studium, dann noch 2 Jahre in London war ich, aber dann bin ich nach Hause gekommen, nach Hamburg und habe überlegt, was ich mache. Und mein primäres Ziel war eigentlich, unternehmerisch tätig zu werden und da ging es mir weniger darum, welche Fachrichtung sozusagen ich abdecke, als was ich mache. Und dann habe ich, wir hatten einen kleinen Online-Shop und auch einen Offline-Shop und haben dann, ich habe die Möbel selber fotografiert, die selber selber eingepflegt in den Online-Shop und so weiter und habe ganz viele Hersteller aus den USA gebracht, um halt neue Dinge auf den Markt zu bringen. Aber ich hatte kein externes Funding und West Wing war dann deutlich schneller, deutlich größer und hat mich natürlich überholt. Das heißt, ich habe immer noch ganz gut Geld damit verdient, aber es war jetzt nichts, was irgendwann perspektivisch ein internationales Business werden würde, was man skalieren kann und so weiter. Und Interior, das Problem ist auch so ein bisschen, dass die Margen sind sehr gering im Vergleich zu anderen. Also gerade B2B SaaS ist natürlich lächerlich, aber es geht viel kaputt und es ist sehr nervenaufreibend. Das andere war aber, ich hatte damals ich habe mein drittes Kind dann in Hamburg bekommen zu der Zeit und ich wollte etwas machen, was sich mit Kindern vereinbaren lässt und beziehungsweise flexibel ist. Und ich konnte mal meine Babys in der Maxikose mit in den Laden nehmen und von dort aus irgendwie den Online-Shop betreuen. Aber das geht natürlich nicht mit anderen Jobs. So, das heißt, ich brauchte maximale Flexibilität und das ging in dem Kontext ganz gut.
Was war dann also der nächste Schritt, um Flexibilität, aber auch so ein bisschen, was du vorher gesagt hast, die Tech und am Puls der Zeit zu bleiben, mit in den Beruf einzubringen?
Ja, dann, also ich war halt auch abhängig davon, dass die Kinder ein bisschen größer werden mit der Zeit. Und meine kleinste Tochter war dann 2 und ich hatte sie ganz, ganz entspannt in der Kita und konnte dann konnte dann richtig einsteigen und habe angefangen als, ich glaube, es war Director Legal beim Hamburger Startup Flio angefangen zu arbeiten. Und ich habe es mir sehr gut ausgesucht. Damals war der Gründer von Flio war Stefan Uhrenbacher. Der hat schon mehrere Dinge vor Flio gegründet, erfolgreich auch verkauft. Und mein primäres Ziel war, von ihm zu lernen. Das heißt, von ihm mir abzugucken, was das Handwerkszeug ist, was es bedarf, Tech- oder Softwareunternehmen groß zu machen und groß zu ziehen. Und das ist mir in dem Kontext gelungen. Es war sehr inspirierend. Er hat mir sehr schnell sehr viel Verantwortung übertragen, weil er gesehen hat, dass ich es konnte. Und ich konnte es auch ganz gut, weil ich aus diesem Interior-Business ganz von der Pike auf Buchhaltung gelernt habe. Mhm. Und wenn man einmal so kleinteilig weiß, wie was man wohin buchen muss, was wohin geschoben werden muss, wie BWAs, SUSAs und PNLs aussehen, wenn man ganz klein anfängt, dann kann man das irgendwann. Und deswegen bin ich dann auch relativ schnell im Unternehmen selber aufgestiegen, habe mehr Verantwortung bekommen. Und insbesondere, als es dann ins Fundraising ging, als wir die nächste Runde raisen wollten, beziehungsweise dann das Unternehmen verkauft haben, ging es halt darum, dass ein Finanzer gebraucht wurde, der das sozusagen betreut und überblickt alles. So. Das heißt, das war dann der nächste Karriereschritt.
Okay, aber nachdem das dann verkauft wurde, hast du was gemacht? Beziehungsweise jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend, nehme ich so mit, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer wäre es auf jeden Fall praktisch zu wissen, was mache ich eigentlich und wohin möchte ich? Gibt es Menschen, von denen ich lernen kann? Das war jetzt bei dir der Gründer, wo du gesagt hast, hey, der hat so viel Handwerkszeug, was für mich und meinen weiteren Karriereweg sinnvoll ist. Da will ich mir auf jeden Fall was abschauen und dann natürlich auch Verantwortung übernehmen, dafür einstehen und von der Pike auf kleine Dinge lernen, die dann im Großen aber ja auch anwendbar sind. Wie hast du dann also den nächsten Schritt entschieden?
Ja, der nächste Schritt wurde quasi für mich entschieden. Mir hat derjenige, der CFO vor mir war, ist zu Neuhaus Partners gegangen. Das war ein ganz alter Hamburger Fund, also ein VC-Fonds. Der, glaube ich, das war der zweite oder dritte älteste deutsche Fonds, hatte auch sehr gute Performance in 1, 2, 3. Die haben immer gute Returns nach Hause gebracht, aber war nicht sehr laut, also nicht sehr sichtbar, aber trotzdem sehr solide. Und der vorherige CFO ist zu Neuhaus gegangen und nachdem Flio verkauft war, hat er mich praktisch mitgenommen. Also er hat mich direkt gefragt, ob ich nicht auch kommen möchte, da die quasi die neue Generation am Aufbauen waren, die dann den nächsten Fonds 4 übernehmen sollte. So, und das heißt, er hat mich, ich habe natürlich noch ein paar Mal interviewt mit dem Rest des Teams und habe das Team kennengelernt, aber das war letztlich der Weg, der dann hinführte und dann war ich bei Neuhaus und habe halt alles das gemacht, was VCs so den lieben langen Tag machen.
Sehr gut. Also Geld eingesammelt quasi auch oder beziehungsweise für genau. Andere?
Ja, genau. Man ist dann ja ein Treuhänder, der letztlich das Geld von anderen verwaltet und das Geld von anderen investiert. So ist das ja. Und ich war dann auf sämtlichen Konferenzen, habe mir Startups angeschaut. Mein Team hat währenddessen Secondaries gemacht. Dann in meiner Zeit haben wir ein paar Secondaries gemacht. Ein Unternehmen sollte ein IPO machen. Das heißt, das Unternehmen wurde betreut. Also es war viel los auf jeden Fall.
Okay, und jetzt bist du nochmal wo ganz anders gelandet und bist bei Oxolo. Und da wurdest du ja quasi auch gefunden oder gesucht. Wie war da der Weg hin?
Ja, eine gemeinsame Bekannte hat Heiko, meinen Co-Founder, und mich vorgestellt, weil er auf der Suche nach einer Co-Founderin war. Er wollte jemand Komplementäres zu sich haben. Und ich musste trotzdem, aber in dem Fall musste ich trotzdem ein komplettes Assessment Center durchlaufen. Das nehme ich ihm immer noch übel, nein. Aber, habe dann wirklich so psychologische Tests gemacht und Logiktests und um zu checken, ob ich, weiß nicht wieso, die Intelligenz verstreut ist. Schlussendlich haben wir festgestellt, dass es sehr gut passt und wir haben angefangen miteinander zu arbeiten und ab Tag 1 letztlich sind wir gemeinsam im Flow und es funktioniert sehr gut. Ja.
Okay, und was machst du jetzt genau bei Oxolo und was macht Oxolo an sich auch?
Also wir machen, Oxolo macht KI-generierte Videos für verschiedene Bereiche. Das heißt Trainingsvideos, Onboarding-Videos, also im ganzen Corporate-Umfeld gibt es einen großen Bedarf an Videos, erstaunlicherweise. Wusste ich vorher auch nicht. Und was ich da mache, ist Folgendes. Ich mache alles, was Non-Tech, Non-Product ist. Also das heißt, Tech und Product wird von unserem CTO, CPO, unserer CPO, wir haben auch eine Frau als CPO und unserem CEO, also Heiko, übersehen. Und alles andere, was so anfällt, HR, Marketing, Personal, also Personal so ist HR, aber alles andere wird von mir betreut letztlich und vor allen Dingen Sales. Ja, also Sales ist ein riesen Block, B2B-Sales zu machen, ist anspruchsvoll und also der gesamte kommerzielle Bereich hängt letztlich auch unter mir.
Ja. Okay, jetzt hast du so ein paar berufliche Stationen und ja auch verschiedenste Berufsfelder schon gemacht und ich möchte so ein bisschen auf diese Meta-Perspektive quasi und auf deinen Blick und deine Erfahrung jetzt einerseits aus dem ganzen VC-Business, aber auch was jetzt Tech und KI angeht. Es gibt viele Vorurteile oder beziehungsweise gibt es vielleicht auch gar nicht so viel Wissen darüber, weil Frauen nicht so sichtbar sind in diesem Bereich. Wie sind deine Erfahrungen und hattest du Herausforderungen?
Klar, das ganze Leben ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass die Belastung für Frauen ist natürlich exorbitant höher, weil die Care-Work, wie man das so schön nennt, immer noch überwiegend von Frauen geleistet wird. Dabei meine ich nicht nur die Kinder, sondern ich hatte, wie gesagt, auch eine sterbende Mutter, die ich betreut habe. Also von 2020 bis 2022 hatte sie Pflegestufe 5 und ich habe sie gepflegt. Das war während Coronas, während der Unternehmensgründung und mit drei kleinen Kindern zu Hause im Homeoffice und Homeschooling. Also das war sicherlich herausfordernd. Viele Dinge sind herausfordernd. Also Fundraising als Frau sind extrem herausfordernd. Also wenn man sich die Zahlen oder die Datenlage dazu anguckt, das ist relativ deprimierend. Es ist also in jeder Hinsicht, aber ich glaube, es gibt da keine Alternative, als einfach weiterzumachen und weiterzukämpfen. Weil, also ich denke, dass sich systemisch jetzt über Nacht nichts ändern wird. Also sehr sinnvoll, dafür zu kämpfen, dass sich etwas ändert, auch auf vielen Ebenen. Ja, also das fängt an bei den Kindern. Ich versuche meine Töchter mehr zu motivieren, in eher mintige Richtung zu gehen, also sehr techlastig zu sein. Gleichzeitig muss man auch die Männer, also gibt es immer den Appell an die Männer, wie auch an meinen Sohn habe ich dauernd, dass es paritätisch ist. Mein Mann ist sehr, sehr krass involviert mit den Kindern, aber den konnte ich natürlich nicht zumuten, meine Mutter zu pflegen oder ich weiß nicht. Also ich fand es auf jeden Fall schwierig. Daher, es ist sicherlich herausfordernd, nur was ist die Alternative? So, ne? Also ja. Fand ich, für mich gab es halt keine.
Was braucht es aus deiner Sicht, um mehr Frauen in diese Branchen zu bringen? Also du hast jetzt schon gesagt, du fängst im ganz Kleinen an bei deinen Kindern, um sie für diese Themen zu begeistern. Aber jetzt auch an die, die vielleicht noch im Studium sind oder die ersten Jobs haben oder auch schon fortgeschrittene Berufswege haben. Wie können wir da auch selbst bei jedem Einzelnen anfangen, um die Sichtbarkeit und letzten Endes dann auch diese Gaps, die es gibt, kleiner zu machen?
Also ich denke, ganz viel ist, oder ich nicht 90%, aber sehr viel ist ein Mindset-Problem. Das heißt, wenn man in die USA schaut, dort gibt es keine Elternzeit, keine Kitas, also diese Kinderbetreuung ist nicht mal ansatzweise. Also ich meine, da gibt es bitte Kitas, für die du teuer bezahlen musst, aber es gibt keine Kitas, also nach unserem Konzept, es gibt keine, diese ganze Schwangerschaftsschutz, diese ganze, also Mutterschaftsgeld, das gibt es alles nicht. Diese ganze Infrastruktur für Kinder und junge Eltern gibt es nicht. Trotzdem ist deren Geburtenrate höher und es ist die Rate der arbeitenden Mütter ist höher. Das heißt, es gibt viel mehr Frauen auch auf höheren Ebenen in der Arbeitswelt, die da sind, einmal weil sie müssen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, aber eben auch, weil es kulturell ganz anders gelebt wird. Ich habe, als ich in den USA war, viel mehr das Gefühl gehabt, dass es auf Augenhöhe ist. Versus hier, dass man hier tendenziell, ich will sagen, eher belächelt wird. Ich wurde immer so lange belächelt, bis ich den Ast abgesägt habe, auf dem der Lächelnde stand. Aber dann irgendwann, aber es dauerte eine Zeit so. Aber in den USA fand ich dieses Gefühl der Parität letztlich viel, viel größer. Und das fehlt einfach hier in Deutschland. Also das heißt, Mindset ist definitiv eine grundsätzliche Mindset-Änderung oder Weiterentwicklung des Mindsets ist sehr wichtig, glaube ich. Dann, ich persönlich bin für die Quote, also das heißt, auf politischer Ebene muss sehr viel getan werden. Dann sicherlich braucht es Role Models, das heißt, dass Frauen verstehen, dass es durchaus möglich ist. Es ist halt nur eine Frage ich finde, am Ende ist es immer eine Frage des Timings. Auch für Kinder ist es es ist ein bisschen schwierig, kleine Kinder zu bekommen und gleichzeitig viel zu arbeiten, weil der Tag hat nur 24 Stunden und man kann auch nicht irgendwie den Ärmelkanal durchschwimmen, während man Marathon irgendwo läuft. Also gleichzeitig ist halt ist ein bisschen schwierig, aber man kann das, wenn man das halt gut timet, geht es sicherlich, ne? Man muss es entweder vorher oder hinterher versuchen zu timen. Je nachdem, es hängt ja auch davon ab, mit wem man Kinder bekommt letztlich. Das heißt, es sind so viele externe Faktoren, die dazu beitragen, ob Frauen jetzt erfolgreich in der Arbeitswelt werden. Auch sicherlich selbst, ja. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die auch den Weg des geringsten Widerstandes nehmen. Das heißt, wenn man nicht arbeiten muss letztlich, ja, warum ist wenig Motivation, glaube ich, zu arbeiten, sei denn man ist irgendwie völlig getrieben oder so. Aber es ist ja auch sehr hart zum Teil, ja, aber auch für Männer ist es auch hart. Wenn man die ersten Widerstände spürt oder in Board-Meetings sitzt, die nicht so lustig sind oder von männlichen Kollegen angeflaumt wird auf einmal, weil die auf einmal einen als Gegner sehen und nicht mehr als zu belächelndes Mädel, die da irgendwie rumsteht, ist es ganz schön hart, ja. Also, wie gesagt, das sind verschiedenste Faktoren, glaube ich, die dazu beitragen.
Am Ende, also jetzt gerade bei dem letzten Punkt, den Weg des geringsten Widerstands, ist man eigentlich auch wieder beim Mindset und dem eigenen Skill, Durchsetzungsvermögen oder auch Ziele zu haben, wo will ich denn hin? Und dafür gibt's halt auch manchmal Steine im Weg, über die man gehen muss oder die man selbst aus dem Weg räumt. Deswegen direkt die Anschlussfrage, welche Skills braucht es denn aus deiner Sicht, die man sich gut fachlich natürlich, aber auch eher beim Soft-Skill-Bereich aneignen kann, um nicht mehr belächelt zu werden und um genau diese Wege zu gehen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist Resilienz, ne? Widerstandsfähigkeit letztlich, dass man sich nicht unterkriegen lässt und immer wieder und immer wieder und immer wieder probiert. Ich denke, wichtig ist auch wieder ein Mindset-Ding, dass Frauen sich nicht als Opfer sehen. So, das heißt, dass man einfach aufsteht und sagt, aufsteht und weitermacht, sich damit befasst und vielleicht auch überlegt, dass es nicht persönlich war. Ich hatte schon so viele Gespräche mit Kollegen, auch früher, die immer anfingen zu weinen bei den kleinsten Widerständen. Und ich hätte die am liebsten geschüttelt und gesagt, hör auf zu weinen. Es wird alles gut. Du musst einfach weitermachen. Ja. Und ich glaube, das ist, also, dieses Resilienz, das ist eins der wichtigsten Skills. Und dann auch noch Anpassungsfähigkeit. Ich denke auch, dass man oder ich habe auch gelernt, vor allen Dingen mich an neue Situationen sehr, sehr schnell anzupassen. Ja, das heißt, wenn man Neues, als ich da von diesem Director Legal, das heißt, ich habe da bei Flio, da habe ich auch arbeitsrechtliche Fragen und so weiter gemacht und bin dann innerhalb von einer Woche, dann musste ich auf einmal die gesamten Finanzen der Firma übersehen. Also ich habe mir schon 1, 2, 3 Bücher dazu reingezogen, um zu verstehen genau, was ich da mache und mir 2, 3 sehr erfahrene CFOs an die Seite gestellt und gefragt, hey, ist das wirklich richtig und sollten wir nicht vielleicht, sind wir überkapitalisiert, unterkapitalisiert, keine Ahnung. Also alle möglichen Fragen, die sich dann halt stellen, musste ich beantworten. Aber ich denke, dass man halt daran wächst und eben, wenn man, solange man adaptiv bleibt, also solange man sich anpassen kann an die nächste Situation, ist man eigentlich safe.
Okay. Und jetzt apropos anpassen und Diversität auch im Startup-Feld, was finanzielle Unterstützung ja dann auch für Gründungen angeht. Wie ist dein Blick da auf die Startup-Szene? Weil ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die ohne Sicherheitsnetz natürlich auch den Schritt in die Selbstständigkeit nicht gehen wollen und diesen finanziellen Puffer nicht haben oder vielleicht auch, wenn es um Skalierung und die nächsten großen Schritte geht für Unternehmungen, nicht wissen, wie gehe ich vor und was kann ich mir und meinem Unternehmen zutrauen? Was ist da deine Erfahrung und dein Blick auf die Startup-Welt?
Also wenn man sich, es gab gerade, ich weiß nicht mehr, wer diese Studie veröffentlicht hat, aber ich habe letzte Woche eine Studie gesehen und die Headline dazu gesehen, dass erfolgreiche Gründer überwiegend aus dem wohlhabenden Elternhaus kommen oder wie auch immer, aus einem wohlhabenden Background, wohlhabend, wie auch immer, oder gebildet. Das war wohlhabend, / gebildet. So, das glaube ich bestimmt, weil dieses Mindset, aufs volle Risiko zu gehen, das kann man auch eigentlich nur haben, wenn man relativ sicher ist. Das heißt, ich empfehle gar nicht allen, wahllos zu gründen. Ich glaube, es gibt Phasen im Leben, in denen man einfach auch sehr gut als Angestellt irgendwo arbeiten kann und die Sicherheit eines großen Unternehmens hat. Und man braucht nicht diesen Monsterstress, den es tatsächlich bedeutet zu gründen, wenn man irgendwie 2 kleine Kinder zu Hause hat und gerade versucht, irgendwie etwas aufzubauen. Also ich finde, es ist wirklich, das Timing ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Aber ich denke, dass wenn die Kinder zum Beispiel ein bisschen größer sind, dass man sich dann das Ganze noch einmal genauer angucken kann. Und auch dann würde ich versuchen, oder ich würde empfehlen, solange wie es geht, zu warten, bis man externes Kapital aufnimmt. Das heißt, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich länger warten, glaube ich, und vielleicht mehr Eigenkapital bringen. Das einzige Problem in meiner Industrie ist, dass KI so unfassbar teuer ist zu trainieren und man für diese speziellen Talente unendlich viel Kapital braucht, um sie zu halten, zu bekommen und so weiter. Bei mir geht's quasi nicht, ja. Aber es müssen ja nicht so unendlich kapitalintensive Geschäftsmodelle sein. Man kann auch etwas machen, was vielleicht ein bisschen günstiger in der Produktion ist oder wo man schneller Cashflow hat und schneller mit Geld verdient und dann eben nicht dringend notwendig VCs ins Boot holen oder eben andere externe Investoren.
Okay, du wurdest ja jetzt, hast du auch am Anfang schon gesagt, ganz gezielt als weiblichen Gegenpol zu deinem Mitgründer Heiko gesucht. Warum hat er sich dich einerseits natürlich gewünscht, andererseits aber jetzt auch erstmal so an das Ziel heranzugehen, okay, ich möchte eine weibliche Partnerin haben. Woher kam das und warum glaubst du, dass es bei gemischten Teams vielleicht auch Vorteile gibt?
Also ich glaube sehr an gemischte Teams, muss ich sagen. Also ich glaube sehr an Diversität in alle Richtungen. Das heißt, weiß ich nicht, also wie gesagt, je diverser, desto besser letztlich das Ergebnis am Tisch, meines Erachtens. Ja. Heiko suchte damals jemanden, der, ich glaube, ihm auch Konter gibt. Also er hatte bisher keinen Co-Founder in keinem seiner Unternehmen. Er hat mehrere Unternehmen erfolgreich gegründet und sehr erfolgreich verkauft. Und danach wollte er, glaube ich, etwas anders machen. So. Ich glaube, das heißt, er wollte zum einen die Erfahrung haben, dass noch eine andere Meinung mit am Tisch ist, aber eben auch andere Ideen und andere Gedanken und anderer Satz an Kreativität. Und wir sind auch sehr komplementär, muss ich sagen. Also er sieht Sachen völlig anders als ich. Aber letztlich haben wir immer einen Konsens. Also ich würde sagen, die Vernunft siegt immer am Schluss. Das heißt, ich glaube, das ist das, was er beabsichtigt hat. Und er wollte halt jemanden auch bei uns, wir nennen das immer so hart Innenminister, Außenminister. Ich mag das nicht so sehr, diesen Begriff. Aber letztlich ist es so, dass er, glaube ich, nach zwei Unternehmen und 20 Jahren oder drei, wie auch immer, und 20 Jahren in der Tech-Branche keinen Bock hatte mehr auf, ja, keine Ahnung, auf diesen externen Zirkus sozusagen, in dem ich mich da momentan sehr befinde. Ja, und er wollte jemanden, der das für ihn macht. Mir macht das nichts aus, ich habe Freude dran, ich habe Spaß an Podcasts, an Konferenzen und so weiter. Und deswegen habe ich dann den Part übernommen zum Beispiel. Ja. Ich glaube, er wollte sich aber zum Beispiel auch nicht wenn man das macht, muss man sich auch in der Tiefe mit den jeweiligen Themen auseinandersetzen. Das heißt, ich bin den ganzen Tag nur am Lesen, also nebenbei irgendwie und sehr tief in dieser Tech-Wolke drin. Und das, glaube ich, macht er auch nicht so in der Tiefe. Das heißt, er steht eher auf Product-Seite und stellt sicher, dass es dort alles läuft und auch auf der Tech-Seite und was ein CEO halt alles so macht, ne? Mädchen für alles ein bisschen.
Sehr gut. Jetzt gibt's aber ja auch noch ein drittes Mitglied, ein zweites Mädchen quasi bei euch im Team. Wie habt ihr eure Geschäftsführung dahingehend ja auch erweitert, beziehungsweise wo steht Oxolo aktuell und wo soll's noch hingehen?
Ja, wir haben eine ganz tolle CPO die ehemalige CPO von Blinkist, Victoria Busse, für uns gewinnen können. Und sie überwacht natürlich noch, also Product viel mehr im Detail. Ja, das heißt, bei uns am Ende könnten wir noch viel mehr Leute gebrauchen, weil wir, also diese AI-Produkte sind sehr komplex in der Entwicklung. Das heißt, wir haben halt verschiedene Säulen innerhalb der AI. Wir haben die Sprache in Videos, das heißt Stimmen und so weiter. Dann der Inhalt des Videos muss ja generiert werden. Das heißt, der Text muss vorher generiert werden. Und dann natürlich das Visuelle so. Und das Ganze muss dann in ein Produkt gegossen werden. Das heißt, das umfasst natürlich unendlich viele Aufgaben letztlich, die Victoria da stemmen muss, zusammen auch mit unserem CTO Oliver. Das heißt, wir sind ein Team von vier momentan. Also deswegen, Heiko ist da noch mit dabei, weil es einfach letztlich fast zu viel ist für nur zwei. Also diese andere, wenn ich gucke, was andere Unternehmen, die Ähnliches machen wie wir, wie viele Leute wir haben momentan 50 ungefähr, die haben 3-4 Mal so viele. Ja, und die haben auch 3-4 Mal so viel Funding wie wir. Das heißt, wir sind schon für das, was wir machen, sehr, sehr, sehr lean, ja, im Vergleich. Und wo soll die Reise hingehen? Ja, wir wollen natürlich einfach so breit, wie es geht, aufgestellt sein, um für alle Videoproduktionen ganz einfach zu machen. Weil letztlich, Videos ist wie so Fast Food fürs Gehirn. Keiner möchte mehr lesen, alle wollen nur Videos gucken. Ist traurigerweise so. Und dazu haben wir eine Lösung für, und eben wie gesagt, für Corporates, für alle möglichen. Also schlussendlich sieht man das auch, dass das ganze Big Tech das alles belohnt, wenn Videos auf den Seiten ist. Bei Google wirst du 56 Mal eher gefunden als ohne Videos. Das heißt, es ist fast so ein Search Engine Thema letztlich. Und die ganzen E-Commerce Stores brauchen Video für ihre, weil die ganz viel Saisonalität in ihrem Content haben. Und letztlich wollen wir halt das AI-Video-Tool sein, womit es auf und per Knopfdruck einfach ein Video zu erstellen ist.
Okay, also ich glaube generell, sowohl bei Video und ich meine, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Video und mit Content rund um Finanzbildung, wird sich noch einiges drehen die nächsten Jahre und auch KI in Deutschland ist ja, glaube ich, noch ein großes Feld mit Zukunftspotenzial. Was sind da so deine Aussichten oder vielleicht auch Motivationen an alle, die hier zuhören, sich mit diesem Bereich näher auseinanderzusetzen?
Also ich denke, es gibt zwei Punkte. Einmal, dass Frauen KI viel weniger verwenden. Also wenn du möchtest, kann ich dir auch nachgangs die Statistik dazu schicken. Es ist brutal wirklich, dass sich Frauen kaum mit KI auseinandersetzen und dringend notwendig. Weil letztlich ist es wie ein Tsunami, der auf uns zukommt. Und ich glaube, da wegzugucken, hilft nicht so wirklich. Ja, also alle müssen sich damit beschäftigen. Und zweitens sind Frauen viel mehr betroffen von der Entwicklung der KI. Das heißt, viele Jobs, die typischerweise in Frauenhand sind, wie Content-Erstellung, also das heißt alles, was geschrieben wird, Editorial Work, Bildgenerierung, Grafiker, Sekretariatsarbeiten und so weiter, das sind alles Arbeiten, die als erstes wegfallen werden und von KIs gemacht werden. Das heißt, es ist wirklich überfällig, dass sich Frauen damit im Detail auseinandersetzen. So. Perspektivisch denke ich aber, dass es noch nicht über Nacht passieren wird. Also das heißt, ich glaube, wir sind alle sicher.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns anzupassen.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, ja. Und ich glaube auch, dass das ein gradueller Prozess sein wird. Und letztlich, es gibt ja auch dieses Jevon Principle, das ist war ein Economist, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und im Zuge des Kohleabbaus festgestellt hat, dass je effizienter man eine Innovation gestaltet, und alle gingen davon aus, dass man dann weniger Kohle abbauen muss, je effizienter man den Kohleabbau gestaltet, desto letztlich brachte das immer noch mehr Innovationen mit sich und man brauchte noch mehr Kohle am Schluss. Also das heißt, der Kohleabbau konnte nie reduziert werden. Und ich glaube, das Gleiche wird auch bei der AI sein. Das heißt, ich glaube nicht, dass Jobs wegfallen werden komplett. Ich glaube eher, dass viele neue Jobs geschaffen werden dadurch, schlussendlich.
Okay. Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen aus dem Berufsumfeld, worüber wir jetzt ja viel gesprochen haben, so ein bisschen in den Alltag und auch dein persönliches Leben. Gibt es bestimmte Tipps, Hacks zur Effizienzsteigerung, zur Organisation der Familie und gleichzeitig im Unternehmertum? Was kannst du da noch mit auf den Weg geben?
Also, ich bin ein großer Fan zum Beispiel von kurzen Wegen. Ja, also das heißt, ich fahre eigentlich immer mit meinem Fahrrad überall hin. Kinder ebenfalls. Das heißt, meine Kinder sind Gott sei Dank schon alt genug, dass sie mit dem Fahrrad in die Schule fahren können. Daher ist das Problem gelöst. Dann bin ich ein großer Fan von Food Prep. Das heißt, meine Kinder laufen immer mit, weil sie das Schulessen nicht mögen, laufen die dann immer mit Glascontainern in die Schule. Machen sich das dort warm. Das heißt, ich koche meistens abends oder am Morgen selber vor, damit das schon mal geregelt ist. So. Und das ist das Wichtigste. Dann bin ich ein großer Fan davon, mich mit anderen Müttern zu organisieren. Das heißt, wir teilen uns die Fahrten. Also ich denke, das ist alles im Griff so. Und dann bin ich aber auch ein Fan davon, nicht zu viel zu overengineeren. Also ich glaube, dass sicherlich Prozesse und Strukturen sind extrem wichtig, aber man muss sich selber auch kennen. Und ich habe nicht die krassesten Prozesse oder die krassesten Strukturen eingezogen, weil ich glaube, dass es Dinge auch verlangsamt. Also es hängt ein bisschen vom Menschen ab, je nachdem, wie man gelagert oder strukturiert ist. Also ich habe dann auch Inbox Zero am Ende des Tages, so ist es nicht. Aber es ist trotzdem, also ich finde trotzdem das Overengineering teilweise schwierig, weil letztlich funktionieren halt nicht alle Menschen so. Und einige brauchen eben auch die mentale Flexibilität, irgendwie zu arbeiten, wie sie es gerne möchten, ohne dass man sie in gewisse Rollen reinpresst. So. Als Hack kann ich nur sagen, dass, was ich vor allen Dingen mache, ist, dass wenn ich Tage habe, wo ich merke, dass ich super produktiv bin und Zeit habe, dass ich dann wirklich unendlich viele Stunden arbeite und nicht mich zum Lunch verabrede und so weiter. Und dass ich merke, dass Tage, an denen es einfach, keine Ahnung, in denen ich müde oder es ist irgendwie, es sind 15 Minuten Calls hintereinander, dann, da breche ich dann irgendwann relativ schnell ab, weil ich weiß, es führt hier eh nichts zu nichts. Also das heißt, dass man diese Blöcke ungeteilte Aufmerksamkeit ja für sich selber, für sein Projekt, dass man das nutzt sozusagen und möglichst ausrollt, solange es geht. Also ich bin dann bis 11, 12 im Büro an Tagen, wo ich merke, dass es so ein Flow ist und schafft ganz viel weg. Und dann an den nächsten 2 Tagen habe ich dann meinetwegen irgendwie viel Kleinkram. Aber das würde ich auf jeden Fall immer jedem raten sozusagen, dass wenn man das merkt, dass der Flow da ist, dass man ihn nutzt.
Dafür braucht es aber natürlich auch ein bisschen Flexibilität, wenn es andere Menschen gibt, die von einem abhängen oder auf einen warten oder vielleicht auch andere Verabredungen oder Co. dann abgesagt werden müssen. Wie gehst du damit um, dass du dich in dem Moment ja auch priorisierst?
Ja, weil es notwendig ist. Also ich muss sagen, meine Freundschaften haben in den letzten 3, 4 Jahren schon massiv gelitten. Also ich habe wenig Zeit für Freunde und es ist vor allen Dingen, es verschiebt sich alles so in der Industrie, in der wir sind. Es ist halt ein Work-Life-Blend, so. Das heißt, man kann es eh nicht separieren. Das heißt, alle Freunde, die ich habe, arbeiten alle in der gleichen Industrie. Und wir sehen uns dann auf den Konferenzen zum Beispiel. Ich hänge dann mit meinen Liebsten auf den Konferenzen ab oder bei Events und so weiter. Aber außerhalb davon, sich zu verabreden, ist für mich extrem schwierig, muss ich sagen. Die Kinder, das geht natürlich nicht, dass man so einen Flow auslebt sozusagen, wenn Kinder auf mich warten. Das heißt, die haben Priorität, dass sie abgeholt werden, dass ich sie nach Hause bringe. Aber wie gesagt, die sind 15, 12 und 8. Das heißt, mein 15-jähriger Sohn, der will jetzt nicht mit mir irgendwie zu Hause.
Der hat schon eigene Pläne.
Ja, im Gegenteil. Nee, und daher sind bei mir halt die Kinder aus dem Gröbsten raus und ich muss mich nicht, also außer die 8-Jährige jetzt, aber ich muss mich nicht im kleinen Teil mit denen auseinandersetzen, letztlich. Was heißt muss, aber wie gesagt, das ist einfach zum anderen Zeitpunkt, war vor 10 Jahren so, aber jetzt halt nicht mehr. Und klar, also auch, ich meine, die Beziehung und so weiter, das ist, na klar, das leidet alles darunter, das muss einem klar machen, das ist klar sein. Deswegen, ich finde es auch immer schwierig, dieses ganze Startup-Leben so zu idealisieren, weil so ideal ist es nicht. Das ist eine ziemlich harte Wette, die man da macht. Also statistisch wird 1 von 12 oder 1 von 13 erfolgreich. Und ich bin mir sicher, dass die Hälfte der Gründer das nicht nochmal so machen würden. Weil also auch der Preis ist einfach extrem hoch. Also der persönliche Preis vor allen Dingen, den man da zahlt, ja.
Okay. Dann jetzt zum Abschluss, Elisabeth, würde mich noch so ein bisschen interessieren, was die Vision für dich und deine Karriere, für dein Leben allgemein ist. Du hast ganz viel vom Timing gesprochen. Wie hast du da so die Next Steps geplant?
Ja, also Oxolo ist momentan mein Baby Nummer 4 sozusagen. Da möchte man natürlich, dass das Baby groß wird, erwachsen wird. Das heißt, wir werden sicherlich Oxolo so lange weitermachen, solange es geht. Es kann mir immer passieren, dass ein Amazon, ein Meta oder ein Google letztlich das nachbaut oder das Gleiche baut und dann sind wir platt. Es wäre tragisch, ist aber nicht im Rahmen des Unwahrscheinlichen. Also sicherlich ist es eine Möglichkeit. Wenn das passiert, dann würde ich wieder bei Null anfangen und das Nächste machen. Also das ist meine Karriere. Weil ich persönlich habe, wie gesagt, ich habe Spaß daran, in dem Epizentrum zu sein und im Auge des Sturms sozusagen von dem, was passiert. Auch wenn es extrem anstrengend ist und auch wenn der Preis, den man persönlich zahlt, hoch ist. Trotzdem bringt es halt extrem viel Spaß, muss ich sagen.
Ja. Cool. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Jetzt als allerletzte Frage, wenn du möchtest oder ein Learning, eine Erfahrung aus den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder auch Jahren hast, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest, dann gerne dein Abschlusswort an der Stelle.
Ja, also mein Abschlusswort ist, dass letztlich 2 Sachen. Erstens, eine Gabe ist eine Aufgabe. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ihr an etwas ein Talent habt und sei es in irgendwie Sales oder in irgendwas, was ihr besonders gut könnt, dann geht dem nach sozusagen. Weil letztlich wird man immer darin besser, indem man gut ist. Und dann das Zweite ist, letztlich, wenn sich eine Tür öffnet, geht durch. Weil ich habe häufig haben sich bei mir Türen geöffnet und ich hatte keine Ahnung, was mich am Ende auf der anderen Seite erwartet. Und ich bin einfach durchgegangen und dachte, egal, Augen zu und es wird schon gut werden. Und es hat sich bisher immer gelohnt. Also das heißt, diese Risikoaffinität kann ich nur befürworten. Ich würde es immer wieder so machen.
Ja. Cool. Vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns auch mal treffen auf irgendeiner Konferenz, Event oder wo auch immer. Ansonsten dir noch einen schönen Tag und bis bald.
Dankeschön.